In unserer Predigtserie durch den ersten Korintherbrief haben wir letzte Woche den ersten großen Abschnitt beendet, der von Kapitel 1, Vers 10 ging bis zum Ende von Kapitel 4. Und am Ende dieses Abschnitts hat uns Sammy Stolz gezeigt, ermahnt Paulus die Korinther noch einmal. Und wir haben darüber nachgedacht, dass Ermahnung etwas ist, das wir zwar in der Regel nicht besonders gerne bekommen, aber doch alle immer mal wieder brauchen. Heute kommen wir zu Kapitel 5 und damit beginnt wirklich der zweite größere Abschnitt im ersten Korintherbrief. Und auch im zweiten Abschnitt, ab Kapitel 5, Vers 1, kommt eine Ermahnung. Eine Art Ermahnung, von der ich allerdings hoffe, dass niemand unter uns sie jemals nötig haben wird. Denn es geht hier um die letzte Stufe eines Gemeindezuchtprozesses, den Gemeindeausschluss. Viele Christen denken, dass Gemeindeausschluss etwas ist, das eigentlich in Gemeinden nicht vorkommen sollte, da es in ihrer Wahrnehmung sehr lieblos ist und dann auch überhaupt nicht christlich. Schließlich haben wir Christen das Doppelgebot der Liebe. Andererseits haben wir gerade gehört, wie Jesus im Matthäusevangelium Gemeindezucht bis hin zum Gemeindeausschluss anordnet. Und tatsächlich kann und sollte ein Gemeindeausschluss immer nur als ein Akt der Liebe vollzogen werden. Also gerade weil wir das Doppelgebot der Liebe haben, kann ein Gemeindeausschluss in bestimmten Situationen unvermeidbar sein. Denn wenn wir darauf verzichten, wir werden sehen, dass die Korinther das taten, dann handeln wir weder in Liebe gegenüber dem Herrn, der sie anordnet, noch in Liebe gegenüber dem Sünder, noch in Liebe gegenüber der Gemeinde. Und so möchte ich uns einladen, zu hören, was Gott uns durch sein heiliges Wort zu sagen hat, zu diesem zugegebenermaßen schwierigen Thema. Und meine Hoffnung, mein Gebet ist, dass wir diese Worte hören als Worte aus dem Munde unseres liebenden Vaters, des Gottes, der die Liebe ist. Und so spricht er zu uns, auch durch die Worte aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 5. Und unser Predigttext heute ist das gesamte fünfte Kapitel. Ich lese uns 1. Korinther 5, ab Vers 1. Überhaupt geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist. Und zwar eine solche Unzucht, wie sie nicht einmal unter den Heiden gibt. Dass einer die Frau seines Vaters hat und ihr seid aufgeblasen und seid nicht vielmehr traurig geworden, sodass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Ich aber, der ich nicht leiblich bei euch bin, doch mit dem Geist, habe schon, als wäre ich bei euch, beschlossen über den, der solches getan hat. Wenn ihr in dem Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist samt der Kraft unseres Herrn bei euch ist, soll dieser Mann dem Satan übergeben werden. Zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig und nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit den Unzüchtigen. Damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen in dieser Welt oder die Geizigen oder Räuber oder Götzendiener. Sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Denn was gehen mich die da draußen an, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Gott aber wird die draußen sind richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte. Ihr Lieben, dieser Text lehrt uns letztendlich vier wesentliche Aspekte des Gemeindeausschlusses. Er nennt uns einen Grund, er gibt uns einen Aufruf, er nennt dann das Ziel und er beschreibt die Grenzen von Gemeindezucht und konkret auch des Gemeindeausschlusses. Das sind die vier Punkte der Predigt. Ihr habt das in euren Gottesdienstblättern vor euch liegen. Und bevor wir auf diese vier Punkte eingehen, möchte ich mit uns noch einmal beten, dass der Herr uns wirklich hilft, sein Wort anzunehmen. Vater, schenk uns Ohren zu hören. Gib uns Herzen, die bereit sind, dein Wort dankbar aufzunehmen. Und rüste du uns so zu jedem guten Werk. Das beten wir durch Jesus Christus. Amen. Wir haben, wie gesagt, bisher im ersten Korintherbrief nach einer kurzen Briefeinleitung einen längeren Abschnitt gesehen, betrachtet, in dem es um das Thema von Streit, von Parteiungen in der Gemeinde gab. Über dieses Thema war Paulus berichtet worden und er schreibt in Kapitel 1 von den Leuten der Chloe. Und hier spricht er nun ein Thema an, über das ihm auch etwas berichtet wurde. Er sagt hier allerdings nicht, wie diese Rede zu ihm kam, wie sie ihn erreicht hat. Das sehen wir hier in Vers 1, wo es heißt, überhaupt geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist. Und zwar eine solche Unzucht, wie es sie nicht einmal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Also das Thema, was er jetzt hier anspricht, ist Unzucht. Radikale Unzucht. Unzucht beschreibt grundsätzlich jede Form von praktizierter Sexualität, typischerweise von Geschlechtsverkehr, außerhalb des Schutzraums der Ehe von einem Mann und einer Frau. Ja, das ist das, was die Bibel deutlich lehrt. Und wir sehen das ganz deutlich im 1. Korintherbrief in Kapitel 7. Da werden wir noch hinkommen. Da sehen wir, dass es eine Form von Sexualität gibt, die außerhalb der Ehe Unzucht ist und dann, nachdem man geheiratet hat, in Ordnung und gut ist. Und ihr könnt für euch selber nochmal überlegen, was das sonst sein könnte. Nun, wir wissen also, Unzucht ist eigentlich alles, was Sexualität außerhalb des Schutzraums der Ehe von einem Mann und einer Frau ist. Aber es gibt auch ganz besonders schlimme Fälle von Unzucht, besonders radikale, abscheuliche Fälle. Um einen solchen Fall handelt es sich hier. Im dritten Buch Mose bekommt Mose von Gott Anordnungen darüber, wie umzugehen ist mit besonders krassen Formen von Unzucht. Und dort werden im 3. Mose 18 Fälle erwähnt wie Inzest, Homosexualität, Sex mit Tieren, manches mehr. Und in diesem Kapitel, wo nun die besonders radikalen Fälle von Unzucht erwähnt werden, heißt es in Vers 8 auch, dass eine solche Form von besonders schlimmer, radikaler Unzucht die ist, dass wenn ein Mann mit der Frau seines Vaters schläft, also mit seiner Stiefmutter. Und genau das ist hier in Korinth geschehen. Ein solcher Fall schlimmer, fürchterlicher, von Gott in besonderer Weise verurteilter Unzucht. Das ist der Grund, warum Paulus jetzt hier einen Aufruf an die Gemeinde gibt: Ihr müsst da was tun. Das Problem war, die Gemeinde tat nichts. Die Korinther waren sogar stolz darauf, aufgeblasen heißt das hier, stolz darauf, ja, vielleicht nicht, dass es die Sünde gab, aber vielleicht darüber, wie sie damit umgingen, dass sie das also einfach geschehen lassen konnten. Das ist das, was ihr hier in Vers 2 kritisiert. Und ihr seid aufgeblasen und seid nicht vielmehr traurig geworden, dass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Wir wissen nicht genau, warum die Korinther aufgeblasen waren. Kann sein, dass sie die Gesetze des Alten Testaments für veraltet hielten. Und sie waren stolz darauf, dass sie so fortschrittlich waren, dass sie so tolerant waren. Klar, sie waren aufgeblasen, sie waren stolz. Und Paulus sagt, die richtige Herzenshaltung Wenn wir in unserer Mitte schlimme Sünde sehen, sollte sein, dass wir tief traurig werden. Das ist die richtige Reaktion. Sünde sollte uns traurig machen. Es beginnt mit der Sünde in deinem Leben. Ich hoffe, du bist traurig über deine Sünde. Und es sollte uns traurig machen, wenn wir schlimme, radikale Sünde in der Gemeinde sehen. Aber das eben war bei den Korinthern nicht der Fall. Nun ist das, was hier beschrieben wird, etwas, das sehr ungewöhnlich klingt. Aber klar ist auch, dass wir natürlich auch heute noch in Gemeinden zu tun haben mit Fällen von Unzucht, auch von radikaler Unzucht. Das kommt in den besten Gemeinden vor. Und viele Gemeinden tun sich dann schwer damit, darauf in angemessener Weise zu reagieren. Und zum einen gibt es Gemeinden, die vielleicht ähnlich wie die Korinther damals einfach aufgeblasen sind, stolz sind über ihre Toleranz. Sie halten Morallehren, biblische Morallehren für veraltet. Das, was zum Beispiel im 3. Mose 18 erwähnt wird, halten sie für inzwischen völlig akzeptabel. Es kann sogar gesegnet werden nach ihrer Meinung. Und wir sehen, da sind Gemeinden, die haben ein völlig falsches Verständnis davon, was Gott gefällt und was Sünde ist. Nun könnten wir es uns leicht machen und sagen, ja, da sind wir ja anders. Das kommt ja bei uns nicht vor. Aber als ich über diese Verse nachdachte, wurde mir deutlich, ich glaube, auch wir können durchaus gefährdet sein, in etwas anderer Weise einen falschen Stolz zu haben, der uns daran hindert, zu tun, was Gott uns sagt. Vielleicht sind wir stolz darauf, dass wir eine Gemeinde sind voller Gnade und Liebe und haben ein falsches Verständnis davon, was es heißt, zu lieben. Und lieben einfach alles, ohne die Liebe zu koppeln an Wahrheit. Oder wir halten uns für so gnädig, dass wir gerne bereit sind, Sünde zu vergeben, selbst da, wo sie gar nicht bekannt wurde und wo es keine Buße gibt. Das ist ein falscher Stolz, weil es ein falsches Verständnis, dem ein falsches Verständnis zugrunde liegt davon, was biblisch Gnade und Liebe ist. Eine andere Herausforderung, die wir vielleicht haben könnten in unserer Gemeinde, könnte sein, dass wir ein falsches Verständnis davon haben, was es heißt, demütig zu sein. Wir erkennen an, dass wir alle Sünder sind. Deswegen haben wir eigentlich in jedem Gottesdienst eine Zeit, wo wir auch unsere Sünden bekennen. Wir haben miteinander sogar gesungen, ich bin ein Sünder. Und dann kann ein gewisser Stolz darauf, dass wir so demütig sind und das anerkennen, dazu führen, dass wir sagen, ja, wenn wir alle Sünder sind, wie wollen wir dann über andere urteilen? Das tun wir nicht. Wir schauen erst einmal auf die Sünde in unserem Leben. Ja, und dabei übersehen wir dann klar und deutlich, dass der Herr Jesus aber gesagt hat, dass wir handeln sollen, wenn wir Sünde sehen, damit sie sich nicht ausbreitet. Mit dem Paulus korrigiert hier die Korinther für ihr falsches Denken und für ihr falsches Handeln. So radikale, so öffentliche Sünde sollte zu tiefer Trauer führen und sollte dann eben auch Konsequenzen haben. Und deswegen ruft Paulus die Korinther zur Gemeindezucht, zum Gemeindeausschluss wirklich auf. Und das sehen wir in den Versen 3 bis 5. Da heißt es weiter: Ich aber, der ich nicht leiblich bei euch bin, doch mit dem Geist, habe schon, als wäre ich bei euch, beschlossen über den, der solches getan hat. Wenn ihr in dem Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist samt der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, soll dieser Mensch dem Satan übergeben werden. Ja, so im Gegensatz zu den Korinthern hat Paulus große Klarheit darüber, wie die Korinther mit dem Unzüchtigen umgehen sollten. Und Paulus hat, wir haben das gerade schon gesehen, in Vers 2 gesagt, die Korinther hätten eigentlich in tiefer Trauer sein sollen über die Sünde und sie hätten den Sünder aus ihrer Mitte verstoßen sollen. Und hier betont Paulus nun, er braucht gar keine weiteren Details. Sein Urteil steht auch schon aus der Ferne fest. Es ist klar und eindeutig. Eine solche skandalöse und dazu noch öffentliche Sünde sollte die Gemeinde dazu bringen, den Sünder aus der Gemeinde auszuschließen und ihn damit dem Satan zu übergeben. Das klingt für uns vielleicht erstmal etwas komisch. Aber letztendlich ist damit einfach gemeint, dass ein Sünder genommen wird und wir sagen, du kannst nicht mehr in diesem Schutzraum der Gemeinde sein, unter der Herrschaft des Herrn, weil dein Leben uns zeigt, dass du da nicht hingehörst. Und er wird genommen und wird herausgebracht aus der Gemeinde und wird quasi in die Welt übergeben, die unter der Herrschaft des Satan steht. Er wird dem Satan übergeben. Er wird aus der Gemeinde ausgeschlossen. Wir sehen hier, dass das, was hier beschrieben wird, wiederum ganz ähnlich wie bei Jesu Worten über Gemeindezucht in Matthäus 18 von der ganzen Gemeinde, von der versammelten Gemeinde getan werden soll. Also nicht ein Akt, den einige wenige machen, irgendwo im Verborgenen. Es ist ein öffentlicher gemeinsamer Akt. Die Gemeinde schließt den Sünder aus. Im Gegensatz zu den Anweisungen von Jesus in Matthäus 18 sehen wir hier aber keinen mehrstufigen Prozess. Wir haben gesehen, in Matthäus 18, da geht es darum, dass man langsam die Sache hocheskaliert. Erstmal ein persönliches Gespräch, dann Zeugen mitnehmen, dann vor die Gemeinde bringen und letztendlich ausschließen. Hier ist es anders und das hat, denke ich, damit zu tun, dass wir hier es nicht mit einer privaten, persönlichen Sünde zu tun haben. Matthäus 18 sündigt aber dein Bruder an dir. Sondern hier geht es um etwas, das so öffentlich und so skandalös ist, dass es zu einem sofortigen Gemeindeausschluss führen sollte. Und dazu ruft Paulus die Korinther auf. Der Gemeindeausschluss ist dabei die schärfste und letzte Ermahnung an einen Sünder. Letztendlich wird dem Sünder von der Gemeinde durch den Gemeindeausschluss gesagt, dass er durch sein Leben nicht mehr bezeugt, dass Jesus sein Herr ist. Er lebt so, dass egal was er sagt, sein Leben deutlich macht, dass er unter der Herrschaft eines anderen steht. Dass er von der Sünde beherrscht wird. Mir ist wichtig, dass wir das klar verstehen. Ja, beim Gemeindeausschluss ist es also nicht so, dass wir jemand als Gemeinde dann aus dem Reich Gottes ausschließen. Nein, was zum Ausschluss aus dem Reich Gottes führt, ist der Unglaube, der sich im fortgesetzten Ungehorsam offenbart. Okay? Keine Gemeinde wird jemals einen Menschen, der vorher im Reich Gottes war, einfach nehmen und rausnehmen. Das hat er selber getan. Sein Leben gibt deutliche Anzeichen davon, dass er gar nicht zum Reich Gottes gehört, weil er nicht unter der Herrschaft Jesu lebt. Und zwar fortgesetzt und öffentlich und skandalös zeigt, ich werde beherrscht von meiner Sünde. Das ist die Situation, mit der wir es hier zu tun haben. Und deswegen ist mir auch wichtig, dass wir erkennen, Gemeindeausschluss ist nicht einfach da sofort notwendig, wo jemand sündigt. Dann wären wir heute hier eine sehr kleine Versammlung. Eigentlich wäre gar keiner mehr da. Okay, wir wissen, wir sind alle Sünder. Wir brauchen Vergebung. Gerettet werden wir also nicht, Kinder Gottes, sind wir nicht dadurch, dass wir sündenfrei leben. Das schaffen wir nicht. Wir sind immer noch schwach. Gerettet werden wir allein aufgrund der großen Gnade Gottes, in der sein Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat, dass er allein sündenfrei gelebt hat. Dafür kam er, um das Leben zu leben, was wir hätten leben sollen, für uns. Er ist unsere Gerechtigkeit, nicht wir in uns selbst. Und dann nahm er unsere Schuld auf sich und er zahlte sie am Kreuz. Deswegen musste Jesus sterben, damit Gott gleichzeitig gerecht sein kann und Sündern vergeben kann. Gerettet werden wir also allein aufgrund der großen Gnade Gottes, allein durch den Glauben an diesen Retter und Herrn. Die Frage beim Gemeindeausschluss ist also nicht, ist jemand Sünder oder nicht. Die Frage ist, lebt er unter der Herrschaft des Herrn? Glaubt er an Jesus? Und nur zu sagen, ja, ich glaube an ihn, aber dann fortgesetzt im Gegensatz zu dem zu handeln, was er sagt. Das ist das Problem. Christen streben danach, die Sünde aus ihrem Leben auszumerzen. Deswegen bekennen wir als Gemeinde miteinander unsere Sünden vor Gott und bitten ihn, nicht nur uns zu vergeben, sondern uns zu reinigen und zu verändern. Also ein hilfreiches Indiz, um zu erkennen, ob jemand wirklich Christ ist, ist Folgendes. Vielleicht auch für dich persönlich, einfach mal als Denksportaufgabe. Aber auch wenn du mit Menschen zu tun hast, von denen du merkst, die haben intensiv mit Sünde zu tun. Ist die Sünde der Freund des Sünders, den der Sünder nun zu verteidigen versucht? Oder ist die Sünde der Feind des Sünders, gegen den der Sünder kämpfen will? Christen kämpfen gegen die Sünde. Sie ist noch real und wir kämpfen nicht immer gleich intensiv und nicht immer gleich erfolgreich. Aber letztendlich, und ich hoffe, wir können alle deutlich Ja und Amen dazu sagen, wollen wir die Sünde loswerden. Ja? Amen? Amen. Das schien bei dem Mann in Korinth nicht der Fall zu sein. Er lebt in dieser sexuellen Beziehung mit seiner Stiefmutter und da hat er sich dem einfach hingegeben. Und es gab offensichtlich kein Anzeichen dafür, dass Jesus Christus wirklich der Herr seines Lebens war. Und das sollte die Gemeinde nun anerkennen und ihn dann folgerichtig aus der Gemeinde ausschließen. Ja, dazu ruft Paulus die Korinther auf. Und dazu sind letztendlich auch wir aufgerufen. Das ist, und das möchte ich deutlich sagen, nicht nur ein Schritt des Gehorsams und der Liebe gegenüber Gott, der uns das so sagt. Es ist auch ein Schritt der Liebe gegenüber dem Sünder und auch gegenüber der Gemeinde. Und das bringt uns zum dritten Punkt der Predigt, nämlich dem Ziel oder auch den Zielen der Gemeindezucht oder hier konkret des Gemeindeausschlusses. Ich lese uns dazu nochmal Vers 5, beginnend mit dem Anfang von Vers 5. Das heißt, dieser Mensch soll dem Satan übergeben werden zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Und dann fährt er fort und sagt, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Wir sehen hier zwei Dimensionen, zwei Aspekte, wirklich zwei Zielrichtungen des Gemeindeausschlusses. In der zweiten Hälfte von Vers 5 sehen wir erst einmal den Sünder selbst. Ja, er soll aus der Gemeinde ausgeschlossen werden und dann heißt es zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Um das deutlich zu sagen, hier geht es nicht darum, dass wir den in zwei Teile zerlegen. Ja? Fleisch in die eine Richtung, Geist in die andere. Paulus hat beschrieben, dass fleischlich zu sein einfach ein Ausdruck ist davon, dass die Sündennatur einen noch bestimmt. Und zwar alle Aspekte des Lebens. In Kapitel 3 hat er die Korinther ermahnt und gewarnt und gesagt, so wie ihr lebt, weiß ich gar nicht, ob ihr wirklich Christen seid, ihr lebt noch im Fleisch. Das ist hier gemeint. Das heißt, das Fleisch, das verdorben werden soll, ist die Dominanz der Sündennatur. Das ist der alte Mensch. Und der soll keinen Raum mehr bekommen. Der alte Mensch, die Sündennatur soll getötet werden. Darum geht es hier. Das heißt, das Ziel der Ermahnung, ja, des letzten Schrittes der Ermahnung, nämlich des Ausschlusses aus der Gemeinde, ist, dass der Sünder merkt, auweia, jetzt gehöre ich nicht mehr zur Gemeinde, ich bin draußen, ich bin dem Satan übergeben. Und dass er merkt, wo bringt mich meine Sündennatur bloß hin? Und er dann den Kampf gegen die Sünde so aufnimmt, dass seine Sündennatur ihn nicht mehr dominiert, sondern sie getötet wird, sie verdirbt. Das ist der eine Aspekt, zum Verderben des Fleisches. Damit, wenn das Fleisch verdirbt, wenn die Sündennatur getötet wird, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Der Geist ist dann der neue Mensch, das geistlich Gesinntsein. Das Ziel der Gemeindezucht ist also letztendlich ein letzter, lauter Warnruf, der dazu führen soll, dass der Sünder umkehrt, seine Sünde erkennt, von ihr lässt und sich dem Herrn wieder zuwendet. Ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen, das ist es, worum es Paulus geht. Das ist es, worum es uns gehen sollte, wenn wir zu einem Fall von Gemeindezucht kommen. Es ist keine Bestrafung. Es ist nichts, was im Zorn geschieht. Es ist Ausdruck unserer wirklichen Sorge um den Sünder. Es ist Ausdruck unserer Liebe für ihn. Und deswegen belassen wir ihn nicht einfach in diesem Zustand, der, wenn er so weiterlebt und Christus gar nicht als seinen Herrn hat, im Verderben enden wird. Wir sind motiviert von einer Liebe, die möchte, dass dieser Mensch wirklich gerettet wird. Als ich darüber nachgedacht habe, wurde mir bewusst, wisst ihr, Gemeindeausschluss zu üben in einer solchen Situation ist ganz ähnlich wie evangelistisch unterwegs zu sein. Das klingt vielleicht komisch für dich, aber Gemeindezucht zu üben und Evangelisation haben eigentlich genau das gleiche Ziel. Ich hoffe, das ist dir klar. Also wenn du ein Anliegen hast, dass Verlorene gerettet werden, dann lass Verlorene nicht einfach so leben, als wenn alles in Ordnung wäre, sodass sie gar nicht gewarnt werden. Nicht dadurch, dass du einen Nichtchristen einfach so weiterleben lässt ohne Jesus. Nein, du willst hingehen, ihn warnen und sagen, du brauchst Jesus, komm zu Jesus. Und genauso willst du jemanden, der sagt, ich gehöre jetzt zu Jesus, aber sich komplett der Sünde hingegeben hat, sagen, komm zu Jesus. Kehre um. Deswegen ist Gemeindezucht ein Akt der Liebe. Ein echtes Anliegen für den Verlorenen. Für den Menschen, der so verloren ist in seiner Sünde, dass wir sagen, komm zurück. Ihr Lieben, ich hoffe, dass wir einander genug lieben, dass wir bereit sind, einander auch so ermahnend ins Leben zu sprechen. Bis dahin, dass wenn es sein muss, wir bereit sind, auch jemand mal zu sagen, du lebst gerade nicht so, dass wir sagen können, du bist Christ. Und deswegen kannst du nicht mehr Teil der Gemeinde sein, aber unser Verlangen ist, wir sind traurig, dass wir das jetzt tun müssen, unser Verlangen ist, dass du umkehrst und wir dich wieder aufnehmen dürfen. Und Gott gebraucht das. Das ist ein Instrument, was Gott uns gibt, das Gott gebrauchen möchte. In meiner Zeit als Pastor hier in der Gemeinde kann ich mich an zwei Fälle erinnern. Wir haben wenig Fälle von Gemeindezucht. Wir schließen nicht so schnell jemanden aus. Aber wir haben ein paar Fälle von Gemeindezucht gehabt. Und ich kann mich an zwei Fälle erinnern, wo Menschen zurückgekommen sind, Buße getan haben und die Gemeinde wieder aufgenommen wurden. Das war genauso schön wie die Taufe eines frisch Bekehrten. Fast noch schöner, weil ich schon eine Liebe für diese Menschen hatte, und sehen durfte, wie sie zurückkommen. Lasst uns die Menschen genug lieben, dass wir das tun. Aber Gemeindezucht ist auch ein Ausdruck der Liebe für die Gemeinde. Darum geht es in den Versen 6 bis 8, die so ein bisschen kompliziert klingen. Paulus greift hier zurück auf ein alttestamentliches Geschehen und ein Fest, das bei den Juden gefeiert wurde, das Passafest. Bei diesem Fest erinnerten sich die Juden daran, wie Gott sie einst wunderbar gerettet hatte aus der Sklaverei in Ägypten. Er hatte Plagen gesandt, damit der Pharao sie gehen lässt. Und die 10. Plage war eine Plage, bei der die Erstgeburt des Volkes sterben sollte. Und die Juden sollten gerettet werden, einfach dadurch, dass sie ein Lamm schlachten sollten. Ein Passalamm, und das Blut des Lammes sollten sie an die Türpfosten streichen. Und dadurch würde Gott über sie hinwegsehen, ihnen gnädig sein und sie würden gerettet werden. Das wurde gedacht in diesem Passamahl, das gefeiert wurde. Und das Neue Testament macht dann deutlich, dass Jesus dieses Lamm Gottes ist. Sein Blut ist es, was letztendlich rettet. Wir haben in Jesus Christus unser Passalamm. Er ist für unsere Sünden gestorben, sodass wir durch seinen Tod Rettung finden. Und zu diesem Passalamm sollte dann Brot gegessen werden, und zwar ungesäuertes Brot. Tatsächlich für 7 Tage, beginnend mit dem Passafest, für 7 Tage war dann das Fest der ungesäuerten Brote. Der Sauerteig sollte entfernt werden aus allem Brot. Es sollte kein Sauerteig mehr in den Häusern verbleiben. Und im Alten Testament ist eigentlich nie so ganz klar, warum eigentlich. Aber Paulus macht deutlich, dass das eine symbolische Bedeutung hat, genauso wie dieses Lamm eine symbolische, hinweisende, schattenhafte Abbildung war einer größeren Realität. Und Paulus erklärt uns hier, was es damit auf sich hat. Er sagt, der Sauerteig ist etwas, das einen ganzen Teig durchzieht. Und ihr, die ihr jetzt gerettet seid, sollt anders sein, ihr sollt anders leben. In gewisser Weise sollen die Gläubigen sein wie dieser Teig, der jetzt befreit ist von dem Element, was sie sonst so durchzieht. Das ist das Bild, was er hier gebraucht. Er sagt deswegen, nehmt das, was euch vorher durchzogen hat, die Sünde, nehmt sie raus, sodass ihr so lebt, wie ihr leben sollt. Heilig, Gott hingegeben. Ja, das ist das Bild. Und ich glaube, wir können uns das relativ gut vorstellen, wie das funktioniert. Sünde, sagt uns hier dieser Text, ist also etwas, das, wenn man der Sünde Raum gibt, breitet sie sich aus. Sie breitet sich aus. Und das sollen wir nicht zulassen, weil das ist schädlich. Das schadet dem ganzen Teig. In gewisser Weise können wir sagen, dieser Kampf gegen den Sauerteig, der beginnt in deinem ganz persönlichen Leben. Gib der Sünde keinen Raum. Die breitet sich sonst aus. Das wissen wir, nicht? In Phasen, wo wir Sünde Raum gegeben haben in unserem Leben, da kommt schnell zu einer Sünde die nächste hinzu. Ein ganzes Geflecht von Sünde. Und da, wo Sünde dann sichtbar, nach außen sichtbar wird, infiziert sie andere gleich mit. Und deswegen ist dieser Auftrag, den Sauerteig zu entfernen, letztendlich ein Auftrag, Acht zu haben auf die ganze Gemeinde. Ich hoffe, wir verstehen das. Das heißt, wenn ein Mensch in der Gemeinde lebt und sich der Sünde hingibt, und es wird von anderen wahrgenommen, was ist das, was der Sünder typischerweise tut, wenn er unbußfertig ist? Wir haben vorhin darüber nachgedacht. Er verteidigt seinen Freund. Er stellt sich zu seinem Freund, der Sünde, und sagt, das ist ja gar nicht Sünde und ach, das sind falsche Ansichten und da muss man die Bibelstellen mal ganz neu interpretieren, dann passt das nämlich alles. Das hört einer, den die Sünde auch gerade lockt, er sagt, oh, na dann. Und dann gibt es weitere, die hören das und sehen das und sagen, oh, na ja, okay. Aber vielleicht hat Gott gar kein Problem damit. Vielleicht ist das sogar was Gutes, was er uns schenken will. Und so greift Sünde um sich. Und wenn dann die Gemeinde daneben steht und einfach nur zuschaut und sagt, oh ja, wir sind sehr tolerant, dann breitet sich das weiter aus. Und Paulus macht deutlich, schaut, gebt dem Sauerteig keinen Raum, nehmt ihn weg. Ich glaube, wir können uns das vorstellen, wenn in einer Familie mehrere Kinder leben und was der Vater sagt, macht das nicht. Auf gar keinen Fall. Und dann sagt ein Kind, eins der Kinder, vielleicht besonders frech, und sagt, ach, ich mache das einfach trotzdem. Und der Vater sieht das und sagt nichts. Was meint ihr, was die Geschwister tun? Könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr mehrere Kinder zu Hause habt. Das ist das Problem. Es breitet sich aus. Und so macht Paulus deutlich, schaut, im Endeffekt ist dann auch fast egal, was ihr sagt. Wenn du zu Hause sagst, ja, ich habe aber gesagt, das ist nicht gut, hat aber keine Konsequenzen, wenn ihr das tut. Das ist ein zweistimmiges Sprechen, was total verwirrend ist. Und wenn wir als Gemeinde zwar sagen, wir predigen jetzt und sagen, also wir wollen darauf Acht haben, dass wir sexuell rein leben, wir bekennen Sünden und wir sagen, das geht nicht und das sollte man nicht tun und das gefällt dem Herrn nicht und wir sollen danach streben und danach. Aber es hat keine Konsequenz, wenn jemand komplett anders lebt. Dann kannst du predigen, was du willst. Und er sagt, es muss Konsequenzen haben. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Deswegen war der Gemeindeausschluss absolut notwendig. Aus Liebe für die Gemeinde. Damit nicht viele andere auch noch infiziert werden. Ihr Lieben, nochmal, ich hoffe, wir haben dieses Verlangen, dem Sauerteig keinen Raum zu geben. Weder in unserem persönlichen Leben, noch im Leben unserer Gemeinde. Lasst uns miteinander darum kämpfen, Reinheit zu haben. Aber das bezieht sich, und das bringt uns zum letzten Aspekt, das bezieht sich auf die Gemeinde. Und nicht auf das Leben in der Welt. Da kann es leicht zu Verwirrungen kommen, deswegen sind auch diese letzten Verse wichtig für uns. Ich lese uns die Verse 9 bis 13 noch einmal. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit den Unzüchtigen. Damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen in dieser Welt oder die Geizigen oder die Räuber oder Götzendiener. Sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Denn was gehen mich die da draußen an, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Gott aber wird die draußen sind richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte? Wir sehen hier eine klare Trennung zwischen drinnen und draußen. Und der klare Auftrag zur Absonderung von Sündern, bis dahin, dass man mit denen, die man ausgeschlossen hat, nicht mehr einfach freundlich sich treffen soll und ein Mahl haben soll, bezieht sich eindeutig auf den Kontext der Gemeinde. In der Welt werden wir gar nicht verhindern können, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die tief in Sünde verstrickt sind. Die Welt wird regiert von der Sünde. Wenn wir dem entgehen wollen würden, dann müssten wir die Welt verlassen. Wir müssten die Welt räumen, wie er hier in Vers 10 sagt. Das ist nicht unser Auftrag. Es ist natürlich in gewisser Weise viel leichter. Und ich glaube, das kennen wir auch, ne, so in unseren Herzen, wie leicht es ist zu schauen auf die Welt da draußen und oh, das, all das Unzüchtige und Böse und Verlogene und Geizige und all das, was wir da draußen sehen. Und dann stehen wir hier miteinander und schimpfen über die Politiker und schimpfen über die Sünder da draußen. Paulus sagt, hey Leute, da kümmert sich Gott drum. Bringt ihnen das Evangelium, das wird ihnen helfen. Schimpfen, das bringt jetzt hier gar nichts. Klar, Positionen haben, ja klar, eintreten für die Wahrheit, ja. Aber worum ihr euch wirklich kümmern solltet, sind nicht die da draußen. Unsere Verantwortung einzugreifen, einzuschreiten, zu richten, wie er hier sagt, bezieht sich allein auf diejenigen, die sich drinnen aufhalten, die sich unsere Glaubensbrüder und Schwestern nennen, aber die sich so der Sünde hingegeben haben, dass sie identifiziert werden, ich hoffe, es ist euch aufgefallen, dass sie identifiziert werden als Unzüchtige, Geizige, Götzendiener, Lästerer, Trunkenbolde, Räuber. Es geht also nicht um Menschen, die irgendwo mal in Sünde gefallen sind und wieder umgekehrt sind und kämpfen mit der Sünde. Es geht hier um Menschen, die sich dem komplett hingegeben haben. Ja, das ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Nicht, dass wir jetzt hier anfangen, in der Gemeinde immer nur zu schauen, oh, wo hat wieder einer gesündigt und dann gleich, natürlich nur aus Liebe, aber dann gleich den schnappen und sagen, hier, also den auch wieder raus und den. Es gibt Gemeinden, die machen das zum Hobby, möglichst viel Gemeindeausschluss zu haben, dann fühlen sie sich sehr heilig. Naja, unser Ziel ist nicht das. Unser Ziel ist das Gegenteil. Wir wollen, dass möglichst alle zusammenbleiben. Und das heißt, wenn ich sehe, dass mein Bruder, meine Schwester in Sünde gefangen ist, das Erste, was ich tue, ist nach Matthäus 18, ich ermahne sie, ich komme an die Seite, ich weise sie darauf hin. Wir helfen einander, den Weg der Nachfolge zu gehen. Wir helfen einander zurecht im sanftmütigen Geist. Das ist der Ausdruck der Liebe, dass wir gerade wo ein Fall nicht öffentlich und skandalös ist und deswegen wirklich großen Schaden anrichtet, wo wir schnell eingreifen müssen, dass in den allermeisten Fällen von Sünde in der Gemeinde wir einfach einander zur Seite stehen, einander ermutigen und anspornen zu einem Leben, das Gott gefällig ist. Dafür brauchen wir übrigens Gemeinde. Das ist der Segen der Gemeinschaft, dass wir einander dabei helfen. Wir alle haben das nötig. Ja, vom Pastor bis zum jüngsten Gemeindemitglied. Wir alle brauchen das. Hier geht es um Leute, die sich Christen nennen lassen, aber eben gar nicht gegen die Sünde ankämpfen, sondern von der Sünde so dominiert werden, dass ihre ganze Identifikation ist, das ist ein Götzendiener, das ist ein Trunkenbold, das ist ein Lästerer. Und diese Menschen, die so leben, die davon so dominiert werden, die sollen eben nicht mehr drinnen bleiben, sondern die müssen nach draußen. Gott will, dass wir diese klare Grenze erkennen, diese Grenze zwischen drinnen und draußen. Nee, in der Welt ist das nicht populär. Und mehr sagen auch Gemeinden, das sollte man nicht mehr haben, das ist so ein exklusives Denken, deswegen Gemeindemitgliedschaft möglich nicht mehr, sondern einfach so ein offenes, jeder kann kommen und gehen und drinnen und draußen denken, das ist sehr exklusiv und das sollten wir hinter uns lassen. Das ist intolerant und engstirnig. Aber Gott lehrt, dass er genau das will. Die Bibel spricht hier in aller Deutlichkeit von drinnen und draußen. Und tatsächlich zieht sich dieses Drinnen und Draußen durch die ganze Bibel, vom Anfang bis zum Ende. Es beginnt im Garten Eden. Als die Menschen in Harmonie mit Gott lebten, waren sie drin. Und als sie anfingen, Gott zu misstrauen und gegen ihn handeln und sündigten, kam es zum ersten Ausschluss. Die Menschen konnten nicht mehr drinnen sein, sie mussten nach draußen. Es war nicht gut für sie. Die Sünde breitete sich aus. Und Gott nahm sich vor, diese Welt zu richten, aber er wollte einen Weg zur Rettung schaffen und deswegen ließ er eine Arche bauen, sodass in der Sintflut nicht alle sterben müssen. Und wisst ihr was? Die, die drinnen waren, wurden gerettet. Aber alle, die draußen waren, wurden gerichtet. Später rief Gott sich ein Volk zusammen und das Volk zog durch die Wüste und es gab ein Lager und alle, die rein waren, waren im Lager und die Unreinen, die sich verunreinigt hatten, die mussten draußen bleiben. Dann zog das Volk Israel ins gelobte Land ein. Und der Auftrag Gottes war, in diesem Land sollen nur die leben, die mich als ihren Herrn anerkennen. Die sollen drinnen sein, alle anderen sollt ihr verstoßen nach draußen. Die Gottlosen müssen draußen bleiben. Und so ist es eben auch in der Gemeinde. In der Gemeinde sollen die zusammenkommen, die zu Gottes Volk gehören, die Jesus Christus als ihren Retter und Herrn kennen. Die sollen drinnen sein. Das heißt, wenn du Christ bist und du bist bisher noch ohne verbindliche Mitgliedschaft in einer Gemeinde und entziehst dich damit überhaupt der Möglichkeit, dass die Gemeinde dich auch ermahnen kann, bis hin zu einer Gemeindezucht. Komm rein, du sollst drinnen sein. Andererseits sollen die, die eben nicht unter der Herrschaft Jesu leben, die sich der Sünde hingegeben haben, die sollen nach draußen. Und ihr Lieben, all das hat ein großes Ziel. Denn eines Tages wird es ein ultimatives Drinnen und Draußen geben. Und unsere Hoffnung und unser Ziel ist, dass möglichst viele drinnen sein werden, wenn der Herr Jesus wiederkommt, zu richten die Lebenden und die Toten. Alle, die dann wahrhaft Jesus Christus als ihren Retter und Herrn kennen, die werden dann drinnen sein. Drinnen in der herrlichen Gegenwart Gottes für alle Ewigkeit. Ich hoffe, du willst drinnen sein. Ich hoffe, du sagst dann nicht, ach, ich hoffe, dass es dann nicht so exklusiv ist und ich gehe mal rein und mal wieder raus und wieder rein und wieder. Ich hoffe, du sagst, nein, ich bleib drinnen. Und ich hoffe, dass wir alles dafür tun, dass weder wir noch möglichst viele andere eben nicht draußen sein müssen, da wo Heulen und Zähne klappern ist. Und gerade weil das unsere Sehnsucht ist, dass möglichst viele Menschen drinnen sind bei Gott, sollten wir, wenn nötig, bereit sein, auch jemanden auszuschließen aus der Gemeinde. Ihr Lieben, Gemeindezucht und der Gemeindeausschluss ist ein von Gott angeordneter Weg, um Menschen, die in Gefahr stehen, eines Tages draußen zu sein, obwohl sie denken, dass sie drinnen sind, so zu warnen, dass sie von ihrer Sünde überführt werden, sodass das Fleisch verdirbt und der Geist gerettet wird am Tage des Herrn. Möge der Herr uns in Treue zu ihm, in Liebe zu ihm, in Liebe zu den Sündern und in Liebe zur Gemeinde so gebrauchen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet, dass wir eine Gemeinde sind, in der du regierst. Herr, du siehst, wo in jedem einzelnen Leben der Sauerteig der Sünde Raum bekommen hat. Herr, wir wissen, dass der Sauerteig der Sünde das Evangelium erstickt, den Glauben erstickt. Herr, hilf uns, Acht zu haben auf uns selbst und auf unsere Gemeinde. Hilf uns, genug Liebe zu haben, nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere Brüder und Schwestern, dass wir einander helfen im Kampf gegen die Sünde, dass wir einander anspornen, diesen Kampf ernst zu nehmen. Herr, und gib uns den Mut und die Klarheit da, wo es nötig ist, auch diesen letzten Schritt zu gehen, um Menschen, die sich Geschwister nennen, aber nicht so leben, zu ermahnen, bis dahin, dass wir sie aus der Gemeinde ausschließen. Wenn es sein darf, nur für eine kurze Zeit, auf dass sie umkehren und gerettet werden. Amen.